NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen zu unserer Tageschronik. Ein Blick auf einige unserer Themen. Nach der Festnahme deutscher Staatsbürger in der Türkei. Diskussion über härtere Gangart gegenüber Ankara. Keine Entwarnung in Texas. US-Präsident besucht Katastrophengebiet. Mehr als 2000 Tote. Überschwemmungen in Südasien. Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Frankfurt. 60.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Außerdem bei uns das Wichtigste vom Sport an diesem Wochenende. Das Klima zwischen Berlin und Ankara ist ziemlich frostig. Denn derzeit sind 55 deutsche Staatsbürger in türkischer Haft oder in Polizeigewahrsam, eingeschlossen die beiden jüngsten Fälle. Der Ruf wird immer lauter, die Bundesregierung müsse jetzt viel entschiedener vorgehen. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Der Unmut unter deutschen Politikern ist groß. Jetzt reicht's, meinte etwa Horst Seehofer, der Chef der CSU. Die Europäische Union und die Bundesregierung müssten nun deutliche Signale setzen, forderte Seehofer in den Nürnberger Nachrichten. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei müssten gestoppt werden. Die Finanzhilfen dafür dürften nicht mehr ausgezahlt werden. Eine Forderung, die auch Sarah Wagenknecht von der Linken erhob. Jedes Jahr 630 Millionen Euro an einen Erpresser zu bezahlen, sei Veruntreuung von Steuergeldern, sagte sie der Funke Mediengruppe. Die Zeit des Kuschelns ist vorbei, findet Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen. Er warf dem türkischen Präsidenten vor, Geiseln zu nehmen und forderte harte Schritte wie ein Ende der Hermesbürgschaften. Auch FDP-Chef Christian Lindner sieht die Geduld aufgebraucht. Dem Sender NTV sagte er,
die Bundesregierung sollte eine Reisewarnung aussprechen. Es ist kein Land mehr, das unseren zivilisatorischen und rechtsstaatlichen Standards genügt. Zumindest gegenwärtig nicht.
Auch von anderen Parteien kam die Forderung nach einer Reisewarnung. Bisher hat das Auswärtige Amt lediglich die Sicherheitshinweise für Türkei-Reisende verschärft. Eine Reisewarnung wird in der Regel dann ausgesprochen, wenn Leib und Leben in Gefahr sind, also zum Beispiel bei Bürgerkrieg. Gestern schon hatte Kanzlerin Merkel erneut die Freilassung der in der Türkei Inhaftierten gefordert und dabei den Ton verschärft.
Wir sind der Meinung, dass in den allermeisten Fällen dies keinerlei Grundlage hat. Und deshalb müssen wir hier auch entschieden reagieren. Für mich kommen weitere Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion unter diesen Umständen nicht in Frage.
So Merkel in Nürnberg. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nannte die neuen Festnahmen gravierend. Er ist dagegen, über die Ausweitung der Zollunion mit der Türkei zu verhandeln, solange dort deutsche Staatsbürger festgehalten werden. Das Auswärtige Amt hat noch immer keinen Kontakt zu den Inhaftierten. Das Konsulat in Antalya versuche, die konsularische Betreuung der beiden Deutschen sicherzustellen. Sie waren vorgestern auf dem Flughafen wegen politischer Tatvorwürfe festgenommen worden. Laut Auswärtigem Amt sind derzeit 12 Deutsche in der Türkei im Zusammenhang mit dem Putsch verhaftet worden. Der Spiegel meldet unterdessen, die Türkei habe versucht, die Vermögen der Gülen-Organisation und ihrer Mitglieder in Deutschland einfrieren zu lassen. Eine Liste mit rund 80 Namen vermeintlicher Sympathisanten sei der Bundesregierung schon Ende April zugesandt worden, berichtet das Magazin. Die Bundesregierung habe das Ansinnen aber abgelehnt.
Texas ist weiterhin ein Katastrophengebiet. Noch immer sind große Teile des Landes überschwemmt. Die Pegelstände sinken zwar, doch die Behörden können noch längst keine Entwarnung geben. Der Wiederaufbau, so viel ist jetzt schon klar, wird Milliarden kosten. Die US-Regierung in Washington hat inzwischen knapp 8 Milliarden Dollar an Finanzhilfen beim Kongress beantragt. Außerdem hat sich in Texas erneut der US-Präsident angekündigt. Informationen von Gabi Biesinger.
Präsident Trump will heute Houston in Texas und Lake Charles in Louisiana besuchen. Auch seine Frau Melania ist wieder dabei. Sie äußerte sich gestern schon kurz im Fernsehen, um den Menschen in den verwüsteten Landstrichen Trost zu spenden.
I just want to tell them to be strong and everything will be okay.
Seien Sie stark und alles wird gut. Auf einem Flugplatz will Trump dieses Mal auch mit Opfern und Helfern sprechen. Nach seinem ersten Besuch im Krisengebiet am Dienstag war er kritisiert worden, weil es keine persönlichen Begegnungen mit Betroffenen gab. Vizepräsident Mike Pence hatte sich bei seinem Besuch in den Flutgebieten dagegen an Aufräumarbeiten beteiligt. Das Weiße Haus hat inzwischen auch eine erste Charge an Finanzhilfen auf den Weg gebracht. Um den Wiederaufbau in der verwüsteten Region voranzutreiben, hat die US-Regierung Hilfsgelder in Höhe von 7,85 Milliarden Dollar, das sind umgerechnet 6,6 Milliarden Euro, vom Kongress beantragt. Das ist mehr Geld als ursprünglich geplant. Der Großteil der Gelder soll in den ausgeschöpften Fonds der Katastrophenschutzbehörde FEMA fließen. Rund 450 Millionen Dollar könnte die für Kleinunternehmen zuständige Behörde SBA für Notfallkredite erhalten. Tom Bossert vom Heimatschutzministerium versprach in einer Pressekonferenz, dass das Geld je nach Bedarf weiter aufgestockt werde. Erst wenn wir einen Überblick über die Schäden und den notwendigen Wiederaufbau haben, dann können wir schrittweise sehen, wie viele zusätzliche Mittel wir beantragen sollten. An einigen Orten im Katastrophengebiet werden immer noch Evakuierungen angeordnet, weil Pegel teilweise weiter steigen. In Beaumont in Texas, wo bereits am Donnerstag die Wasserversorgung ausgefallen war, lagen die Nerven besonders blank. Viele Bewohner aus dem 118.000 Einwohnerort müssen dort verharren, weil sie noch immer vom Hochwasser eingeschlossen sind. Die Trinkwasserausgabestellen kamen erst langsam in Gang und die örtlichen Geschäfte sind leer gekauft. Ab und zu flammen auch wieder kleinere Brände an der Chemiefabrik in Crosby auf, wo Mitte der Woche Behälter mit organischem Peroxid Feuer gefangen hatten. Andernorts kehren die Menschen zu ihren verwüsteten Häusern zurück und kommen mit dem dreckigen Brackwasser in Kontakt. Und dort lauert heftige Gesundheitsgefahr. Chemische Analysen zeigen, dass die braune Brühe extrem verseucht ist mit Coli und anderen Bakterien, erklärt CNN-Gesundheitskorrespondentin Elizabeth Cohen.
Not only is the water contaminated, it is highly contaminated. Numbers that some experts have never seen in their experience.
Die Schadstoffbelastung ist so hoch, dass manche der Experten, die die Messungen vornehmen, sagen, sowas haben wir noch nie im Leben gesehen. Entsprechend werden die Menschen immer wieder aufgefordert, Krankheitsanzeichen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dr. Peter Hotez, Chef des Kinderimpfzentrums am Texas Hospital.
Right now, if you've been exposed to floodwaters,
wenn Sie mit dem Wasser in Kontakt gekommen sind und offene Wunden haben, müssen Sie die versorgen lassen. Das kann sonst schlimme Infektionen geben. Wenn Sie Durchfall haben, gehen Sie zum Arzt. Es kann sein, dass Sie Antibiotika brauchen. Und meiden Sie Mücken. Die werden sich jetzt über dem ablaufenden Wasser sammeln. Vermeiden Sie Mückenstiche.
Ein Bericht von Gabi Biesinger. Schwere Überschwemmungen hat es auch in Südasien gegeben. Vom schlimmsten Monsun seit Jahrzehnten ist die Rede. Mehr als 40 Millionen Menschen sind betroffen. In Indien, Nepal, Pakistan und Bangladesch. Über 2000 Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Es gibt aber auch Regionen, wo die Menschen das Schlimmste verhindern konnten. Unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, Christina Maria Purkart, mit einem Beispiel.
Ein einfacher Erdhügel oben, eben ungefähr in der Größe eines halben Fußballfeldes, darauf Bambusstäbe, die bunte Planen gespannt sind und am Rand der Fläche ein Brunnen mit Handpumpe. So sieht die rettende Insel in der Flut für die 350 Haushalte des Dorfes Buduat in Assam aus. Nach der letzten großen Flut 2012 haben die Dorfbewohner ihren Zufluchtsort eigenhändig aus Erde und Matsch gebaut. Mit Unterstützung der indischen Caritas, die ihnen Tageslöhne für die Arbeit gezahlt hat.
Mein Name ist Amar Bujal.
Dorfsprecher Amar Bujal erklärt ausführlich, wie gut die Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation war, wie sie dank des Erdhügels anders als bei der großen Flut vor 5 Jahren mitsamt ihren Tieren im Dorf bleiben konnten. Die Dorffrauen, allen voran Pushpa Malabaran, fallen ein. Sobald Wasser im Haus stand, konnten sie mit Hab und Gut auf den Hügel gehen und dank der Trinkwasserpumpe ein paar Tage und Nächte ausharren, bis das Wasser abgelaufen war, erzählt sie. So sehr die Dorfbewohner ihren Rettungshügel loben, sie hätten gern eine bessere Befestigung. Dafür setzen sie nun ganz auf Nichtregierungsorganisationen, NGOs. In Buduati ist das Vertrauen in NGOs weit größer als in staatliche Hilfen. Die Lebensmittelrationen der Regierung von nur knapp 2 Kilo Reis und einem halben Kilo Hülsenfrüchte seien knapp, klagt Pushpamala Barman. Kekse, von denen sie gehört hat, seien in Häusern der beauftragten Verteiler verblieben. Sie verlangt Auslieferung in Schulen oder ähnliche Orte und ein Komitee, das dann die Verteilung entscheidet. Sebastian Tangsar, Caritas-Koordinator für den Nordosten Indiens, ist vorsichtig mit der Kritik an der Regierung. Die Behörden versuchten auch, das Bewusstsein zu wecken, dass die Häuser hier hohe Sockel bräuchten. Die Regierung finanziere die neuen Blechdächer für die Bambushäuser beim Wiederaufbau. Sie habe auch Wasserpumpen gebaut, aber auf den tiefgelegenen Wiesen, wo sie überschwemmt werden.
Drinking water, the source of drinking water still remain
Wenn dann die Flut kommt, wird sauberes Trinkwasser das Hauptproblem und die Transportwege.
Sebastian Tongsa beklagt, dass so die am schwersten betroffenen Gebiete in den Medien überhaupt nicht vorkommen, weil die Reporter sie nicht erreichen. Er selbst war eine Woche in Mizoram an der Grenze zu Bangladesch. Anreise 2 Tage.
Ich
habe die Schäden gesehen. Die Häuser dort sind komplett weggeschwemmt worden und die Leute haben nichts zu essen.
In Mizoram, wo Fluten nur selten auftreten, sind die Behörden wie die Menschen nicht auf eine Flut vorbereitet. Immerhin konnte der Grenzschutz viele Menschen retten. Anders ist es in Assam, wo die Monsunfluten zum Jahresablauf gehören. Sie bringen normalerweise den Bauern Bodennährstoffe und reinigen das Ökosystem. Hier werden sie zum Desaster, weil das Flussbett des zentralen Brahmaputra-Flusses sich durch Ablagerungen erhöht hat und die jahrzehntealten Deiche schlecht gewartet sind.
In Myanmar eskaliert der Konflikt um die Minderheit der Rohingya. Nach dem Tod von fast 400 Menschen binnen einer Woche hat UN-Generalsekretär Guterres die Sicherheitskräfte des Landes zur Zurückhaltung aufgefordert. Tausende sind inzwischen in das benachbarte Bangladesch geflohen. Aber auch dort sind sie nicht willkommen. Silke Dietrich war in einem der Flüchtlingslager.
Nur Jahan sitzt im Dreck, um sie herum Plastikplan, die über Bambusstöcke gestülpt sind. In diesem provisorischen Zelt lebt sie seit einigen Wochen mit ihren 4 Töchtern. In ihrem Dorf im Westen von Myanmar hatte sie ein kleines Häuschen, 5 Kühe und Hühner. Doch dann wurde ihr Leben von heute auf morgen zerstört.
Wir saßen mit mehreren Frauen zusammen, dann kamen Soldaten. Sie haben mich an meine Schultern gepackt und auf mich eingeschlagen. Sie haben meine Schwiegertochter weggeschleppt und sie vergewaltigt.
Das ganze Dorf sei auf einmal voll mit buddhistischen Soldaten gewesen, erzählt die 60-jährige Muslimin aufgeregt. Dann wird ihre Stimme auf einmal ganz leise.
Die Soldaten haben auch mich vergewaltigt.
3 Nächte und 3 Tage seien die Soldaten in ihrem Dorf geblieben. Am Ende hätten sie ja alles weggenommen. Nur Hajans Kühe, die Hühner, den Reis. Ihr Haus hätten sie komplett zerstört. Dann sei sie mit ihren Töchtern weggelaufen. 6 Wochen seien sie auf der Flucht gewesen. Viele Flüchtlinge in diesem illegalen Camp im Süden von Bangladesch erzählen ähnliche Geschichten. Rohingya werden in Myanmar unterdrückt und als Volksgruppe nicht anerkannt. Sie sprechen eine andere Sprache, haben eine andere Religion als der Rest des Landes. Soldaten gehen brutal gegen sie vor. Militante Rohingya wiederum kämpfen dagegen an und überfallen buddhistische Soldaten. Seit Jahrzehnten fliehen Rohingya nach Bangladesch. Mittlerweile sollen es um die 400.000 sein. Die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, hat schon damit gedroht, die Rohingya auf eine unbewohnbare Insel auszusiedeln. Sowas macht weltweit Schlagzeilen und vermutlich ist es nur ein Hilferuf, um die Weltgemeinschaft auf die Probleme mit den Flüchtlingen in Bangladesch aufmerksam zu machen. Hamidul Chaudhuri aber findet die Idee gut. Er ist Schuldirektor und organisiert Demonstrationen, damit die Rohingya wieder nach Myanmar gehen.
Wenn die Europäer alles Mögliche anstellen, damit keine Flüchtlinge in ihre Länder kommen, warum verstehen sie nicht, dass auch wir keine wollen? Wenn es so viele sind, ist es schwierig, sie alle zu kontrollieren.
Natürlich solle den Muslimen aus Myanmar geholfen werden. Aber warum in Bangladesch, fragt er vorwurfsvoll.
Wir sagen, dass die Rohingya zurückgehen sollen und Myanmar soll sie anerkennen. Wir sagen der Welt, klar, die Rohingya leiden. Aber wir sagen auch, wenn wir sie hier alle aufnehmen, leiden auch die Menschen in Bangladesch darunter.
Die Flüchtlinge in Bangladesch sagen, sie wollen alle zurück nach Myanmar. Aber nur, wenn es dort für sie sicher sei, sagt die Witwe Nur Jahan. Im Camp hier im Süden von Bangladesch muss sie nicht um ihr Leben fürchten oder Angst vor Vergewaltigern haben. Aber sie steht hier vor dem Nichts. Es ist später Nachmittag und sie hat gerade einmal ein Stück Brot gegessen heute.
Wenn ich etwas zu essen bekomme, esse ich. Wenn nicht, dann esse ich nicht.
Bevor die Soldaten in Myanmar ihr Dorf geplündert hatten, habe sie dort gut leben können. Anders als in Bangladesch.
Hier bin ich nur eine Bettlerin.
Ein Bericht von Silke Dietrich. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. In Koblenz mussten heute rund 20.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser wegen einer Bombenräumung verlassen. Die Bombe konnte inzwischen entschärft werden. Das steht Frankfurt noch bevor. Dort müssen bis morgen früh mehr als 60.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Es ist die bisher größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Bombenentschärfung am Sonntag, für die Stadt ist das eine riesige Herausforderung. Sandra Winzer über den Stand der Dinge.
Herzlich willkommen in der Betreuungsstelle Messe. Bitte gehen Sie durch den Eingang City in Messehalle 1.2.
Diese Durchsage wird morgen in den Frankfurter U-Bahnen und den Messehallen zu hören sein. Die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg wegen einer Kriegsbombe bedeutet für Polizei, Feuerwehr und Stadt ein logistisches Großprojekt, sagt auch Steffen Lein. Er fährt einen der zahlreichen Rettungswagen der Johanniter-Unfallhilfe.
Also in der großen Ordnung hatten wir sowas noch nicht. Wir hatten mehrere Bombenevakuierungen schon, wo wir auch transportiert haben, aber nicht so gigantisch. Die Aufgabe ist die gleiche, nur dass halt viel mehr Einheiten beteiligt sind. Schauen wir mal. Also es ist schon spannend, da auch dabei zu sein, aktiv.
Koordiniert werden die Rettungswagen über die Berufsfeuerwehr der Stadt Frankfurt. Die Evakuierung pflegebedürftiger Menschen und Patienten bedeutet aufwendige Transporte mit viel Personal und Technik. Vor allem bei Patienten, die beatmet werden, erklärt Dr. Oliver Schwenn, der ärztliche Direktor im Bürgerhospital Frankfurt.
Diese Patienten werden apparativ noch unterstützt beatmet. Diese apparative Versorgung muss sozusagen mit umziehen und entsprechend sind für diese Patienten dann auch aufwendigere Transporte mit technischen Apparaten und Begleitpersonen notwendig.
Ähnliches gelte auch für Frühgeborene, die in sogenannten Inkubatoren transportiert werden müssen. Nochmal Oliver Schwenn.
Auch diese Kinder bedürfen einer besonders geschulten ärztlichen und pflegerischen Betreuung, die dann während des Transportes und auch im Krankenhaus anderenorts aufrechterhalten werden muss.
Seit Mittwoch hat sich das Klinikum auf die Evakuierung vorbereitet. Größere Operationen wurden vom Plan genommen, fitte Patienten wurden entlassen. Patienten selbst und Angehörige reagieren auf die Ausnahmesituation unterschiedlich. Unsicherheit herrscht etwa bei Gisela Ronneburger. Ihr 76-jähriger Mann musste mit einer Lungenkrankheit vom Bürgerhospital ins Nordwestkrankenhaus Frankfurt gebracht werden.
Ich musste jetzt schon alles ausräumen, Koffer und alles zusammenpacken, damit ich das mitnehmen kann. Weil sie wissen ja nicht, ob er wieder ins selbe Zimmer kommt oder vielleicht doch im Nordwestkrankenhaus bleibt. Man weiß es nicht, ne? Aber er hat Bammel.
Dieser Vater durfte das Bürgerhospital zuletzt am Freitag besuchen. Sein Sohn liegt im künstlichen Koma und muss ebenfalls verlegt werden.
Mein Sohn liegt hier auf der Intensivstation. Er liegt halt im künstlichen Koma. Das sorgt uns im Moment mehr als die Aktion, die wahrscheinlich Fachleute im Griff haben.
Begleiten darf er seinen Sohn bei dem Transport nicht. Auch besuchen darf er ihn erst wieder am Montag. Verunsicherung der Patienten und Angehörigen also auf der einen Seite, Vertrauen auf der anderen. Das ist auch Oliver Pitsch bewusst. Er leitet den Regionalverband Rhein-Main der Johanniter-Unfallhilfe. Zentral bei solchen Einsätzen seien vor allem zwei Punkte.
Es ist kein normaler Krankentransport. Die Menschen werden Fragen haben, die versuchen wir zu beantworten. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir für den Patienten da sind. Dafür gibt es zum Beispiel Intensiv-Verlegungsnotarztwagen. Da haben wir auch das medizinische Gerät dabei, um genauso gut zu arbeiten wie auf einer Intensivstation. Und Patienten, die nur liegend transportiert werden müssen, können in einem Krankenwagen transportiert werden. Dort ist die zwischenmenschliche Komponente das eher Leitende.
Viel Ruhe und Konzentration. Das wird für die Einsatzkräfte in Frankfurt heute und morgen wichtig sein. Alle Anwohner bittet die Polizei eindringlich, die Evakuierung ernst zu nehmen und bis spätestens 8 Uhr morgens die Wohnungen und Häuser zu verlassen.
Seit mehr als 8 Monaten ist der Posten des US-Botschafters in Deutschland unbesetzt. Jetzt hat das Weiße Haus bekannt gegeben, wer der neue Botschafter in Berlin werden soll. Richard Grenell, Martina Butler stellt ihn vor.
Der 50-Jährige hat mehrere Jahre als Sprecher der USA bei den Vereinten Nationen gearbeitet und danach eine Beratungsfirma gegründet. Er tritt oft beim konservativen Fernsehsender Fox News auf und gilt als einer der ersten und stärksten Unterstützer von Trumps Außenpolitik. Grenell ist bekannt für seine deutlichen Worte in den sozialen Medien. Sollte Richard Grenell vom Senat für den Posten bestätigt werden, wäre er der erste bekennende Schwule, den Trump als Botschafter nominiert. Die Position des US-Botschafters in Berlin ist seit dem Amtsantritt von Donald Trump verwaist und wird vertretungsweise von Kent Loxton wahrgenommen. In den USA wird die Stelle in Berlin als hochkarätige und wichtige Position gesehen. In den letzten beiden Tagen hat Grinnell auf Twitter dem neuen Botschafter in Japan gratuliert, auf die Spende von Außenminister Gabriel für die Opfer der Flutkatastrophe hingewiesen und einen Beitrag retweetet, in dem es um Aussagen von Angela Merkel zu möglichen Koalitionen geht.
Der Gazastreifen hat eine der weltweit höchsten Geburtenraten. Allerdings gibt es Probleme bei der medizinischen Versorgung. Es fehlt an der Ausstattung der Krankenhäuser wegen der Abriegelung durch Israel und Ägypten. Außerdem kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Tim Assmann hat sich in einer Klinik umgesehen.
Dicht an dicht stehen kleine Betten, Brutkästen und jede Menge Medizintechnik in einem Raum des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt. Das regelmäßige, eintönige Piepen der Geräte ist überall auf der Welt für Ärzte und Pflegepersonal ein Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Für Dr. Alam Abu Hamda bedeutet dieses Piepen noch mehr. Solange alles piept, fließt auch Strom. Und davon liefert das Leitungsnetz im Gazastreifen nur noch wenige Stunden pro Tag.
Maybe 6 hours, now 4 hours.
6 Stunden vielleicht? Jetzt sind es 4. Bei Ausfällen kommt der Strom von Generatoren, aber auch die funktionieren nicht immer. Alles hier hängt an der Stromversorgung, die Monitore, die Beatmungseinheiten. Das beeinträchtigt unsere Arbeit. Seit Monaten ist die Stromversorgung eingeschränkt. Das Schifa-Krankenhaus hat natürlich Dieselgeneratoren zur Notstromversorgung. Dennoch kam es auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene zuletzt immer wieder zu minutenlangen Ausfällen. Dann wurde per Hand mit dem Ambubeutel beatmet, erzählt Dr. Abu Hamda. Er ist der Leiter der Station. Wir hatten Ausfälle, aber es gelang uns, die Babys zu retten. Wenn der Strom aber länger ausfällt, fürchte ich, dass wir viele Kinder verlieren werden. Die Stromausfälle sind nicht das einzige Problem. Die Geburtenrate im Gazastreifen liegt bei 3,2. Die Station ist völlig überbelegt. Sie hat 21 Betten für Früh- und Neugeborene und als ich sie besuche, 48 Patienten, darunter 3-mal Drillinge und 7-mal Zwillinge. Die Konsequenz: Die Babys müssen sich die Betten und Brutkästen teilen. Wir haben nicht genug Betten. Hier liegen 2 Babys in einem Brutkasten. Natürlich sollte eigentlich in jedem Brutkasten nur ein Kind sein, aber leider müssen wir 2 in einen legen. Wenn ein Kind eine Infektion hat, wird das andere sie auch bekommen und das kann tödlich enden. Diese Kinder sind ohnehin schon sehr anfällig. Ideal wäre ein Brutkasten für jedes Baby. Auch in den speziellen Behandlungsbetten neben den Brutkästen liegen bis zu 3 Babys gemeinsam. Alam Abu Hamda zeigt mir Fotos, auf denen sogar 6 Neugeborene in einem dieser Betten liegen. Abu Hamda ist 47 Jahre alt und der einzige Facharzt für Frühgeborene im Gazastreifen. Es fehlt an allem. An Personal, Ausrüstung und Material, auch an Beatmungseinheiten für die Babys. Wir geben unser Bestes, aber wenn diese Engpässe anhalten und dazu kommen dann noch die vielen Stromausfälle, dann werden die Todesfälle zunehmen. Aktuell liegt die Todesrate auf der Station bei 10%. Hintergrund der Stromkrise ist der Dauerstreit zwischen den beiden verfeindeten Palästinensergruppen Hamas und Fatah. Um Druck auf die Hamas im Gazastreifen zu machen, hat die Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Abbas die Zahlungen für die Stromlieferungen eingestellt. So wird die Fehde zwischen den politischen Fraktionen einmal mehr auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Und ein Ende der Stromengpässe ist nicht in Sicht.
In Berlin läuft derzeit die Technologiemesse IFA. Ein ganz großes Thema in den Hallen ist die digitale Vernetzung. Und dabei spielt nicht nur das Smartphone, sondern auch das Smart Home eine wichtige Rolle. Also das intelligente Zuhause. Alles ist vernetzt. Doch vieles ist noch Zukunftsmusik. Christian Sachsinger hat sich auf der IFA umgesehen.
Auf dem Stand von Siemens Haus Geräte kann man sich auf der IFA zeigen lassen, wie ein Smart Home konkret im täglichen Leben funktionieren könnte, wenn sich der Nutzer etwa mit Hilfe der digitalen Assistentin von Amazon morgens vor dem Weg zur Arbeit aus seinem smarten Haus verabschiedet.
Alexa, starte Szene, auf Wiedersehen. Schon gehen die Lichter aus, die Musik geht aus, die Kaffeemaschine spült noch kurz nach, geht dann auch aus. Die Rollläden können hochfahren, die Alarmanlage kann scharf geschalten werden, die Heizung fährt ein bisschen runter, ich bin ja nicht zu Hause.
Das ist die theoretische Welt, wie sie uns die Hersteller derzeit schmackhaft machen wollen. Doch mit der Realität hat dies nicht viel zu tun. Damit eine solche Szene wirklich funktioniert, müssten nämlich Kaffeemaschine, Beleuchtung, Alarmanlage und Heizung koordiniert werden können. Ist aber nicht so, da die Geräte meist von ganz unterschiedlichen Firmen kommen. Derzeit können sich noch nicht einmal die deutschen Hausgerätehersteller auf eine gemeinsame App zur Bedienung des Smart Homes einigen. Verschiedene Funktechnologien für die kommunizierenden Geräte machen es dem Nutzer zusätzlich schwer. Ein Problem, wie auch Markus Schaffrin vom Eco-Verband der Internetwirtschaft zugibt. Er glaubt,
in Zukunft kann man sagen, wird im Smart-Home-Markt der Teamplayer gewinnen. Das heißt, der genügend Partner um sich herum schart, sodass ich wirklich als Anwender nicht mehr groß nachdenken muss.
Momentan aber wird im Gegenteil überall um die Vorherrschaft gekämpft, auch bei der Sprachsteuerung. Hier rivalisieren vor allem Amazon mit der Assistentin Alexa, Google mit seinem System Home und Apples Siri. Alles Systeme von US-Konzernen. Europäische Sprachassistenten, die hier mithalten können, gibt es nicht. Und das ist das nächste Problem.
Ich sollte mir bewusst sein, was ich dort mache, dass es natürlich Anbieter sind, die momentan aus dem amerikanischen Raum kommen, wo auch die Daten hin transferiert werden.
Während man bei den Sprachassistenten wohl nicht verhindern kann, dass die persönlichen Daten eine Schleife über die USA drehen, gibt es bei der Hardware durchaus Alternativen. Bei der Steuerung von Heizungsthermostaten etwa hat sich die Münchner Firma Tado einen Namen gemacht und sich als ernstzunehmender Konkurrent für den US-Hersteller Nest etabliert. Weiteres Problem: die Sicherheit. Viele Smart-Home-Geräte haben sich als regelrechte Türöffner für Hacker und Kriminelle erwiesen. Hersteller vor allem billiger Produkte kümmern sich nämlich oft nicht um nachträgliche Sicherheitsupdates. Das Problem wird auf den Kunden abgewälzt. Bei Eco geht man davon aus, dass die Umsätze rund um Smart Home jedes Jahr um ein Viertel zunehmen werden. Es soll ein Milliardenmarkt werden. Vielleicht aber machen die Verbraucher den Unternehmen ja noch einen Strich durch die Rechnung. Wenn es nicht bald einheitliche Standards gibt und die Hersteller Datenschutz und Sicherheit weiter vernachlässigen, dann könnte das Ganze ja auch noch zu einem Riesenflop werden.
Und wir kommen nun zum Sport. Bei Thomas Kohs geht es jetzt um Basketball, die Formel 1 und auch nochmal um das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft.
Die deutschen Basketballer haben bei der Europameisterschaft das Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen. In Tel Aviv besiegte Deutschland auch Georgien mit 67 zu 57. Armin Lehmann hat die Partie für uns verfolgt.
Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende gab es im zweiten Spiel den zweiten Sieg für Deutschland. Bis zum Beginn des letzten Viertels war es eine enge Kiste, Deutschland hauchdünn vorne, Georgien aber noch mit allen Chancen. Doch dann setzte sich das Team um Topscorer Dennis Schröder mit starker Defensive mehr und mehr ab und gewann am Ende verdient mit 67 zu 57. Der frisch gebackene Vater und Kapitän Robin Bensing war dabei der Matchwinner. In der entscheidenden Phase sorgte er mit zwei Wahnsinnsdreiern für die Entscheidung. Deutschland damit auf einem guten Weg in Richtung Achtelfinale dieser Europameisterschaft.
Genau so sieht es aus. Weiter mit der Formel 1. Spannend ist es in dieser Saison. Ganze 7 Punkte trennen den führenden Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Heute stand das Qualifying zum großen Preis von Italien an. Schnellster war am Ende Hamilton. Vettel startet von weiter hinten. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Qualifikationskönig Lewis Hamilton war auch im Regen nicht zu schlagen. Zum 8. Mal in dieser Saison holte sich der Mercedes-Pilot Startplatz 1 und ist mit 69 Pole Positions jetzt alleiniger Formel-1-Rekordhalter vor Michael Schumacher. Mit einem Sieg in Italien könnte Hamilton morgen die WM-Führung übernehmen. Der aktuelle Spitzenreiter Sebastian Vettel patzte im regnerischen Monza. Nur Startplatz 6 für den Deutschen im Ferrari beim Heimspiel der Italiener. Fahrer und Fans mussten sich lange gedulden. Die Qualifikation wurde wegen starken Regens um insgesamt gut 2,5 Stunden verschoben. Die anderen Deutschen, Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein, starten morgen um 14 Uhr am Ende des Feldes.
Nach dem Länderspielerfolg der DFB-Elf mit 2:1 in Tschechien bestimmt nicht das sportliche Geschehen die Diskussion, sondern das, was auf den Rängen passierte. Rund 200 Krawallmacher grüllten rechte Parolen. DFB-Präsident Reinhard Grindel erklärte, wie die Mannschaft das empfunden hat.
Die Mannschaft hat während des Spiels mitbekommen, dass Nazi-Parolen gerufen wurden, dass Beleidigungen auch gegen eigene Mitspieler von einer kleineren Gruppe, aber sehr wahrnehmbaren Gruppe gekommen sind und wollte ein klares Zeichen setzen. Und da diese kleinere Gruppe unmittelbar neben unseren friedliebenden Fans stand, hat sie sich entschieden, und das unterstütze ich ausdrücklich, ein Zeichen gegen Gewalt, gegen Nazisprüche und Krawallmachertum zu setzen. Und das ist richtig so. Das müssen wir alle tun, die Funktionäre und auch die friedlichen Fans.
Und noch ein kurzer Blick zum Tennis. Bei den US Open ist Philipp Kohlschreiber auf einem guten Weg Richtung Achtelfinale. Im Duell gegen den Australier John Millman hat er die ersten beiden Sätze gewonnen. 7:5 und 6:2.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Thomas Kohs. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.